Hallo und herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Podcast rund um das Thema Reisen in Mittel- und Südamerika. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des South Traveler Podcasts, dem Podcast rund um das Thema Reisen in Mittel- und Südamerika. Mein Name ist Daniel und ich möchte dich sowohl auf meinem Blog southtraveler.de als auch hier im Podcast zum Reisen inspirieren und motivieren. Mit dabei habe ich echte Experten, mit denen ich über das Thema Lateinamerika spreche. Heute in der ersten Folge habe ich den Florian vom Reiseblog Flogblog zu Gast. Florian ist seit 2011 auf Reisen und ein echter Experte zu Bolivien. Viel Spaß mit der ersten Folge.
Hallo Flo.
Hi Daniel.
Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Bolivien, das wohl höchstgelegenste Land in Südamerika und das Land, in dem die Traditionen so dieses ursprünglichen Südamerikas noch am lebendigsten sind. Es gibt eine spektakuläre Natur, es gibt Regenwald, es gibt Wüste, es gibt über 6000 Meter hohe Berge. Und trotzdem befindet sich Bolivien ja immer noch so ein bisschen im Schatten seiner Nachbarn und ist nicht ganz so bekannt wie die anderen zwei, Peru und Chile oder auch Argentinien. Flo, erzähl mir doch mal ein bisschen was über dich und deine bisherige Südamerika-Erfahrung beziehungsweise deine Bolivien-Erfahrung.
Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin seit 5 Jahren auf Reisen und war davon etwa, ein knappes Jahr in Südamerika. Naja, so ganz so lang war es nicht, vielleicht 8 Monate. Und habe auch so 3 Monate oder 4 Monate davon in Bolivien verbracht. So genau weiß ich das nicht mehr. Ist schon eine Weile her, leider. und wie du schon sagst, also mir ist auch Bolivien ans Herz gewachsen. Es liegt eben vor allem an der Kultur, an dem Ursprünglichen. Also es gab nicht so viele Einwanderungen in Bolivien wie in zum Beispiel Argentinien und Chile und selbst und natürlich Brasilien vor allem. Und das heißt, es sind vor allem, Indigenos, die da noch immer noch quasi ihre Kultur haben, so gut es halt geht.
Ja, das merke ich auch immer, wenn ich ich war gerade letztens in La Paz und das ist halt wirklich schön, diese Märkte zu sehen und diese Ursprünglichkeit.
Mit den Märkten übertreiben sie es einfach nur total in Bolivien, finde ich. Also ich konnte mir das ja gar nicht vorstellen, wie groß so ein Markt überhaupt sein kann.
Da reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber, so über die Märkte. Was sollte denn ein Bolivien-Reisender auf jeden Fall sehen, wenn er jetzt sagt, ich wähle Bolivien als Reiseland und was gibt es denn da für Möglichkeiten? Oder hast du irgendwelche Tipps, was man auf keinen Fall verpassen sollte, wenn man nach Bolivien fährt?
Also mein persönliches Highlight war die Hauptstadt La Paz, weil es eine gute Homebase ist, um eigentlich einen großen Teil von Boliviens Hochland zu erkunden und selbst ins Tiefland kommt man da rein, wenn man die Death Road fährt zum Beispiel. Muss man auch nicht mehr im Fahrrad machen, aber ist ganz nett. Zweites Highlight ist, oder eigentlich das Highlight, weswegen viele Leute nach Bolivien kommen, ist eigentlich die Salao Uyuni. Also ist eine einzigartige Salzwüstenlandschaft, die sich über so ein riesiges Gebiet erstreckt.
Der größte Salz in der Welt, ne?
Der größte Salz hier der Welt, genau. Und auch mit so einer Insel innen drin. Und das ist einfach, das glaubt man gar nicht. Man denkt, man befindet sich auf einem anderen Planeten.
Ja, ich habe gehört, da gibt es sogar ein Hotel, das irgendwie komplett aus Salz gebaut wurde.
Genau.
Hast du da übernachtet, oder?
Ich glaube, als wir da waren, haben sie keine Gäste genommen. Kann sein, dass das jetzt anders ist. Aber es gibt auch um die Salzwüste drumherum so aus Salzblöcken gebaute Hotels. Das klingt alles sehr romantisch, aber es wird nachts recht kalt.
Ist auf der Höhe auch nicht weiter verwunderlich, ne? Du hast gerade eben schon angesprochen, also man kann einfach in Bolivien in relativ, ich will nicht sagen kurzer Zeit, aber doch von La Paz aus so mehrere Gebiete abdecken, ne? Das heißt, man ist relativ schnell in dem tropischen Gebiet.
Genau.
Ja.
Also bis in 4 Stunden eigentlich bist du am Titicacasee. Bis in 4 Stunden auch im Tiefland, also in Coroico, richtig im Regenwald. Das, man denkt immer so, man muss nach Brasilien fahren, um so richtig dieses Dschungelfeeling zu kriegen, aber es gibt es in Bolivien auch. Und zwar 4 Stunden von der Hauptstadt.
Ja, perfekt. Wirtschaftlich gehört das Land ja wirklich zu den ärmeren Ländern von Südamerika. Und ich sehe das immer, wenn ich in La Paz bin. Und es gibt ja, also man muss dazu sagen, den Hörern, La Paz und El Alto sind ja eigentlich zwei getrennte Städte. Also El Alto liegt weiter oberhalb der Stadt. Und es gibt so dieses Sprichwort, je höher die Bevölkerung lebt, desto ärmer wird es. Wie sieht es denn mit der Sicherheit in Bolivien, beziehungsweise auch jetzt speziell dann in La Paz oder El Alto aus? Und was gibt es denn da zu beachten?
Ja, also El Alto ist schon speziell, möchte ich sagen. Und man sollte vielleicht auch nicht nachts dorthin gehen. Mir ist sogar mal was passiert auf dem Markt, auf dem größten Markt, nicht der größte Markt der Welt, aber der größte Markt in Bolivien, der eben jeden Donnerstag und Sonntag in El Alto stattfindet. Und zwar war das so eine Masche, also du kriegst irgendwie was ins Gesicht gesprüht oder geworfen und dann, wenn du versuchst, dich sauber zu machen, nimmt jemand ein Messer und schlitzt seinen Rucksack von innen auf. Also ich habe das ehrlich gar nicht mitgekriegt, dass mir jemand den Rucksack aufgeschlitzt hat, was ja auch dieses Ablenkungsmanöver, dafür war es ja auch gut. Und sie haben ja auch nur einen Pullover geklaut, aber es ist schon, naja, das ist nicht so toll. Aber also ich war 12 Mal auf diesem Markt und es ist mir nur einmal passiert. Insofern, es ist nicht, passiert nicht täglich.
Ist bestimmt dann auch ein mulmiges Gefühl, ne? Wenn man so denkt, okay, jetzt hätte ja auch vielleicht noch mehr weg sein können oder.
Ja, es hätte auf jeden Fall mein Geldbeutel erwischen können oder irgendwas anderes. Da hatte ich Glück gehabt. Und auch, naja, ich meine, es ist immerhin kein Raubüberfall. So, meine größte Sorge ist halt, dass man wirklich das Messer vor die Kehle gehalten kriegt und dann Kreditkarte her, Geld her, was halt weiß ich. Aber naja, ich meine, es ist ja nichts passiert, wenn du so willst.
Ja, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Also man sollte immer Vorsicht walten lassen und den gesunden Menschenverstand, wenn man in Südamerika, sag ich mal, in großen Menschenansammlungen ist. Ne, das ist, glaube ich, so das Credo, was man da das kann man so sagen, als Grundsatz. Und auch gerade so Busstationen, Märkte sind halt immer ein beliebtes Ziel. Ne? Wenn da viele Touristen unterwegs sind, sollte man immer ein bisschen Vorsicht walten lassen.
Ja gut, aber es ist halt eher so Taschendiebstahl normalerweise. Also es ist nicht so, dass kein Raubmord.
Ja, sowas findet halt eher dann nachts statt. Ne? Also wenn wirklich dann Touris unterwegs sind, irgendwie ohne Taxi, in Gebieten, wo man nicht so wirklich hin sollte. Wie bereist du denn oder wie bereist man dann Bolivien am besten und worauf muss hier geachtet werden? Beziehungsweise kann man gut mit dem Bus fahren oder würdest du sagen, nee, man sollte auch einen Flug mit einplanen oder mit Kollektivos oder was gibt's da?
Also es kommt natürlich darauf an, wie man es bereist. Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, es zusammen mit Peru zu bereisen, weil es sich einfach anbietet. Also von Cusco ist man ganz schnell am Titicacasee. Und dann kann man es zum Beispiel auf dem Rückweg wieder nach Arequipa. Und Lima ist auch viel besser zu erreichen als jetzt zum Beispiel La Paz oder Santa Cruz. Aber wenn man jetzt zum Beispiel durchreist, muss man es wieder anders machen. Ja, ich würde vor allem Busse nehmen, weil es bietet sich auch an, ein Flugzeug zu nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Santa Cruz will oder in den Regenwald sozusagen, in die Pampas heißt das. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt mit dem Bus machen oder mit, das ist dann wirklich, für Liebhaber.
Und sind das dann so kleine Propellermaschinen, ne? Kann ich mir vorstellen, oder?
Das sind dann so kleine Propellermaschinen, wenn man da in den Regenwald fliegt, ja. Es gibt eine lokale Airline in Bolivien, die ist auch in manchen Suchmaschinen nicht drin, was einem auch irgendwie ein bisschen zu denken gibt. Aber ich hab noch nichts Schlechtes gehört.
So. Okay, und was kostet das, wenn man da jetzt in den Regenwald fliegt?
Also im Land ist es halbwegs bezahlbar, aber das Fliegen in Südamerika ist allgemein sehr teuer. Das ist nicht zu vergleichen mit Ryanair hier. Ich weiß es nicht, wie es im Moment ist, aber auf jeden Fall 150 Euro würde ich rechnen, hin und zurück.
Ja, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, so seit jetzt gibt es ja LATAM, ne? Also LAN und TAM haben sich zusammengeschlossen und jetzt werden die Preise wohl ein bisschen purzeln. Ich habe das jetzt schon dieses Jahr in Chile gemerkt, wo die Inlandsflüge echt günstig geworden sind. Also ich habe für Santiago nach Arica knapp 79 Euro, glaube ich, bezahlt, also echt Schnäppchen. Also es wird da auch so ein bisschen gerade reguliert die Preise, ne? Also auch durch LATAM jetzt.
Aber es ist ja dann eher ein Monopol, oder?
Naja, es gibt ja noch einige andere, ne? Avianca, Sky gibt es ja auch zum Beispiel in Chile, ich weiß, das kennen aber die wenigsten, diese Sky Airlines, das ist aber auch eher so ein regionales Unternehmen, die aber auch nicht so teuer sind, ne? Wenn man vorab bucht, ein paar Monate im Voraus, da kann man da auf jeden Fall einen Schnapp machen.
Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Brasilien recht günstig ist, aber sonst ist es in Südamerika schon eher, naja, nicht so toll. Aber ist auf jeden Fall zu begrüßen, wenn es jetzt sich ändert, weil es ist schon sehr schade.
Ja, aber wie du schon sagtest, ne, also Busse sind eigentlich immer, wenn man sagt, okay, man nimmt zum Beispiel einen Karma-Bus, oder dann kann man auf jeden Fall auch gut reisen mit, ne?
Ja, die maximale Entfernung ist auch zwischen zwei sehenswerten Orten in Bolivien ist auch immer so 8 Stunden höchstens. Das geht schon. So ein Nachtbus. Aber besonders schön sind die Busse nicht.
Okay, jetzt kommen wir mal zum Thema Geld, weil da bist du ja auch echt ein wahrer Experte und hast auf deinem Blog auch, den ich auch später hier unten noch ein bisschen auch verlinken werde, so einige Tipps parat, was zum Thema Geld und Reisen. Jetzt für Bolivien, was würdest du da einplanen, beziehungsweise wie viel Geld sollte man mitnehmen, wenn man da hinfährt? Ich sag mal jetzt, so diese typische Reisedauer, sag ich mal 4 Wochen, was würdest du da empfehlen und wie viel Geld gibt man am Tag in Bolivien aus? Oder wenn man günstig reisen will, wie viel Geld bleibt man da ein?
Also Bolivien hat so den Ruf, das günstigste Land in Südamerika zu sein und stimmt vielleicht sogar auch, aber also absolutes Minimum ist für mich, würde ich sagen, 20 Euro am Tag. Und das ist wirklich, also da kann man sich dann schon beglückwünschen, wenn man das schafft. Und es ist halt ein typisches, also es gibt schon so ein Backpacker-Pfad, das heißt, es gibt auch günstige Hostels überall, es ist alles recht einfach, die Infrastruktur ist da. Wenn man im Bus fährt und immer in der, also es gibt Restaurants, die bieten eigentlich immer so ein Almuerzo und ein Cena an, also ein Mittag- und ein Abendessen. Und die sind schon recht gut und auch günstig. Sehr preiswert, da essen halt auch die Locals. Und wenn man dort isst, wenn man mit dem Bus fährt, wenn man nicht zu viel fliegt oder meinetwegen einmal in Regenwald fliegt, wobei das dann schon reinhaut, und auch nicht so viele Touren macht, dann kommt man mit 20 Euro hin. Aber die meisten geben wahrscheinlich mehr aus.
Ja, denke ich auch. Ja, also das mit den Touren ist ja immer so eine Sache. Also ich habe das wirklich so aufs Minimum beschränkt. Also wirklich da, ich mache wirklich nur da Touren, wo es halt nicht anders geht. Ne? Also viele Sachen kann man sich auch einfach selber in den Zeiten des Internets irgendwie selber beschaffen und Informationen besorgen. Deswegen genau. Sollte man da ein bisschen...
Also gerade diese Salar Uyuni Tour ist eigentlich gar nicht so, die ist super preiswert, finde ich. Ich habe damals irgendwie bezahlt 20 Euro am Tag und da war auch Essen mit dabei und Unterkunft. Das war schon super krass, ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
Ja. Bist du dann von Bolivien Richtung San Pedro oder andersrum?
Nee, ich bin gar nicht auf dem Weg nach Chile weiter. Ich bin dann mit dem Bus nach Arica von La Paz aus.
Ah ja, verstehe. Ja, viele machen ja diese... Ne? Das ist so diese obligatorische Tour so von San Pedro nach Bolivien rein und dann oder andersrum.
Ja, ich bin mit einem Kumpel gereist, der hat es gemacht, aber ich hatte noch nicht genug von Bolivien.
Okay. Also es geht auch anders. Man heißt, man fährt bis Uyuni und dann kann man auch wieder in die entgegengesetzte Richtung.
Naja, es ist Uyuni schon so eine Sackgasse, wenn man so will. Aber Potosí ist nicht weit weg, Sucre ist nicht weit weg. Also das kann man schon zu so einer Rundtour verknüpfen. Aber wie man will, die meisten reisen weiter nach San Pedro de Atacama.
Ja. In Sucre war ich jetzt noch gar nicht. Das ist ja auch, soll eine sehr, sehr schöne Kolonialstadt sein.
Wenn man erzählt, Kolonialstadt in Bolivien und die Leute haben ja eher so von Bolivien nicht so die besten Eindrücke, dann denkt man, naja, das wird schon sowas sein. Aber dann kommst du nach Sucre. Und es ist wirklich, braucht sich nicht verstecken vor anderen wunderschönen Kolonialstädten. Also es ist ziemlich ähnlich wie Arequipa in Peru eigentlich, so von den weißen Häusern und so. Und es ist schon sehr nett. Und dort ist eigentlich auch die die größte Spanisch-Lern-Community, wenn man so will. Also weil es halt sehr, weil es nicht mehr im Hochland ist, ist ein bisschen wärmer, es gibt ein paar schöne Tagesausflüge, und die Stadt ist einfach sehr schön, deswegen nehmen das viele Leute als Homebase oder als Start, um dort eben Spanisch zu lernen. Es gibt sehr viele Spanischschulen dort.
Okay, ist vielleicht auch interessant für die Hörer, wenn man Spanisch lernen möchte, ab nach Sucre.
Genau, und das heißt eben auch, dass es Nachtleben gibt. Also es gibt ganz viele, junge Reisende, wenn du so willst, und die wollen eben abends feiern.
Ja, das kennen wir ja aus Cusco und Valparaíso und vielen anderen Städten, wo das auch so ist. La Paz bzw. La Paz und El Alto sind ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, zwei Städte in einem, wie man so will. Erzähl doch nochmal ein bisschen vielleicht so generell über La Paz. Was kann man da so erleben? Wir haben vorhin schon die Märkte angesprochen. Ich kenne jetzt diesen Hexenmarkt, der hat mich jetzt aber nicht so geflasht, muss ich jetzt sagen, weil er halt ziemlich überlaufen war. Aber du, der jetzt.
Also es gibt wohl in El Alto auch einen Hexenmarkt, der soll wohl ein bisschen originaler sein. Da war ich jetzt leider auch noch nicht. Aber es gibt halt in El Alto zweimal die Woche diesen Riesenmarkt, die Feria El Alto. Da sollte man auf jeden Fall, also man sollte auf jeden Fall die Reise nach La Paz so legen, dass man am Donnerstag oder an einem Sonntag in La Paz ist, weil dann eben dieser Markt stattfindet. Am besten an einem Sonntag, dann ist er etwas größer. Und am Sonntag ist eben auch dieses Cholita Wrestling, wenn man sich das mal anschauen will. Also so eine Art Lucha Libre wie in Mexiko, aber eben mit teilweise auch mit diesen Masken, teilweise aber eben auch Cholitas im Ring sozusagen.
Ja, für alle, die es nicht wissen, Cholitas sind die indigenen Frauen, also die haben diese Melone auf dem Kopf und diese sehr, sehr bunten Röcke und die catchen dann gegeneinander.
Die wresteln dann gegen sich selbst und auch gegen diese Maskenmänner dann. Ist einfach ein Riesenspaß, ist nicht ernst gemeint.
Okay, ja, das habe ich leider verpasst, weil ich bin samstags wieder weg aus La Paz und hatte aber noch irgendwie ein Plakat gesehen in einer Endstation der Busse und dachte, ja, schade. Aber beim nächsten Mal ist es auf jeden Fall mit auf dem Plan.
Und was man noch so machen kann, ist halt, es gibt so ein aufgegebenes Skiresort, das ist auf jeden Fall eine Tour wert. Und da kann man ganz normal im Busbahnhof so eine Tour auch für Einheimische buchen. Das ist dieses Skiresort, das ist auf 5400 Meter, also ziemlich hoch. Höher kommt man wahrscheinlich nicht, wenn man nicht zum Beispiel auf einen 6000er steigt. Kann man auch machen von La Paz aus, den Huayna Potosí ist einer der einfachsten 6000er der Welt. Aber also ich würde auf jeden Fall diese Tour empfehlen. Da kommst du auch mit dem Minibus hoch, die fahren dich hin. Und dann kannst du noch die letzten Meter japsend dann auf diesen Hügel da hochlaufen. Weil es schon ziemlich hoch. Und mit dabei ist eben auch dieses Valle de la Luna. Das ist so im Süden von La Paz und das ist so eine Mondlandschaft, wenn du so willst. Mit so Steinformationen. Super interessant. Und was es noch so gibt, also kulturell haben wir ja gesagt, es gibt so eine Prä-Inka-Zivilisation in Tiwanaku, das ist auch so 4 Stunden von La Paz. Und dann halt den Titicacasee, da kommt man wahrscheinlich eh her, wenn man es mit Peru verknüpft. Und dann die Death Road. Das ist so für viele das Einzige, was sie so machen in La Paz, was ich meiner Meinung nach recht schade ist. Aber es ist auf jeden Fall Spaß. Das heißt, man wird auf so ein Fahrrad gesetzt und fährt von ganz oben etwa fast 3000 Höhenmeter, lässt man sich einfach nur rollen, man braucht fast nicht in die Pedale treten, bis in den Regenwald runter, also durch 3 oder 4 verschiedene Klimazonen. Und dann stehst du unten in dieser schwülen Hitze und eben warst du noch oben auf diesem Pass, wo es scheißkalt war.
Ja, sehr geil. Ich kenne die Death Road auch und die ist aber mittlerweile für Autos gesperrt, ne?
Die ist für Autos gesperrt, das ist nicht mehr so, wie es früher war. Also die hatte ihren Ruf von früher, wo da einfach mal ein Bus runtergestürzt ist und dann waren da 50 Leute tot auf einen Schlag.
Ja, ich fand auch schon, jetzt wo ich von Cusco nach Machu Picchu gefahren bin, also ich fand die Strecke auch schon abenteuerlich, aber die Death Road ist nochmal, war wahrscheinlich früher nochmal eine Nummer härter, aber heute ist es ganz easy mit den Fahrrädern, ne? Da kann man eigentlich locker runterfahren und auch eine echt schöne Tour machen und auch ein bisschen Adrenalinkick.
Ein bisschen Adrenalinkick, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier am Mountainbiken ist. Also es gibt auch Anbieter, die machen dann so Upselling und die wollen dir dann so ein Fully andrehen und es ist halt einfach eine Schotterstraße. Also wenn du sowas in den Alpen fährst, dann brauchst du auch kein Fully. Sag ich mal.
Du bist ja auch ein Experte für günstiges Reisen, das habe ich auch vorhin angesprochen. So, jetzt mal weg von Bolivien. Viele denken ja, dass eine Reise nach Südamerika sehr teuer ist. Wir haben vorhin schon angesprochen, man kann unheimlich viel sparen, indem man sagt, ja, man verzichtet auf viele Flüge oder man verzichtet auf viele Touren. Hast du sonst noch irgendwie so den ultimativen Tipp zu sagen, ja, damit senkst du auch dein Reisebudget oder da gibt es noch was, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
Naja, es ist nicht so, es gibt keine ultimativen Tipps, so einfach ist es leider nicht. Ich finde, es ist immer so, man sollte jetzt nicht auf jeden, nicht jeden Penny umdrehen. Es geht nicht darum, dass man immer knausrig ist oder so. Man kann schon auch mal was essen oder sich gut gehen lassen. Es geht halt um die großen Posten sozusagen. Also wie du schon gesagt hast, Flüge oder halt Touren. Also wenn man da oder auch Übernachtungen, wenn man da was reisen kann, wenn man da auch nur 10% oder 20% reisen kann, dann macht das schon viel aus. Wenn jetzt so diese täglichen Ausgaben für mal eben ein Mittagessen für 2 €, das ist egal, ob das jetzt 2 € oder 1,50 oder 3 € kostet. Finde ich jetzt.
Ja, denke ich auch. Also, mein Tipp war immer so, ja, guckt immer, wo die Locals essen, also wo es auch voll ist. Da ist es meistens gut und günstig. Oftmals kriegt man ja irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt, ne, und dann hat man dann wirklich entweder so ein Touri-Restaurant oder man hat halt eins, wo so 3 Leute drin sitzen und ja, man merkt, okay, das war dann doch nicht so das ultimative Essen.
Ja gut, auf jeden Fall da, wo die Locals essen und auch da, wo du jetzt gesagt hast, um den Hexenmarkt rum in La Paz, das ist so dieses Touristengebiet in La Paz und da würde ich zum Beispiel nicht zum Essen gehen. Also da zahlt man dann wirklich das Dreifache, das Vierfache. Kann mal ganz nett sein, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Salao Uyuni kommt und man will jetzt wirklich ein Steak haben oder man will jetzt wirklich was Tolles, Westliches haben. Es gibt zum Beispiel auch ein deutsches Restaurant in La Paz, wenn man das, wenn man jetzt da schon 3 Wochen durch Bolivien reist und will halt unbedingt mal Knödel mit Speck oder was, irgendwas, na, so ein Komfort essen, ist auch nichts dagegen zu sagen. Aber sonst würde ich dann schon eher so schauen, was die Locals machen, wie du sagst.
Ja, gibt es da irgendein Essen, was dir besonders gut schmeckt oder wo du sagst, ja, das ist so was Typisches?
In Bolivien jetzt?
Genau, zum Beispiel.
Chicharron. kennst du?
Wie heißt das genau?
Chicharron. Gibt es vom Schwein und gibt es vom Huhn. Das ist so einfach frittiertes Fleisch, ehrlich gesagt, mit ganz vielen Kartoffelsorten. Es gibt ja, Kartoffel kommt ja aus Bolivien oder aus den Anden, sagen wir es mal so. Und da gibt es dann schwarze Kartoffeln und so pinke, purple Kartoffeln und das denkst du gar nicht, dass das Kartoffeln sind. Aber das Fleisch und natürlich, es gibt ganz viele, so Lomo Saltado gibt es in Peru auch. Oder also ich würde sagen, du gehst einfach in ein Restaurant und die haben dann immer dieses Mittagsangebot, im Mezzo, und dann gibt es 2 oder 3 zur Auswahl. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann bekommt man schon so ein bisschen die Gerichte mit, die es so gibt in Bolivien.
Ja, es gibt ja auch Empanadas, die heißen in Bolivien, glaube ich, anders. Ne? Also Saltenas oder?
Saltenas, ja. Die sind ein bisschen schwierig zu essen. Die sind so, also die sind sehr flüssig. Das heißt, man muss einfach so die Soße erstmal trinken. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist eine Kunst. Aber die sind sehr lecker, vor allem in Cochabamba.
Verstehe. Du hast ja vorhin schon den Titicacasee angesprochen. Da war ich jetzt auch gerade vor einigen Wochen. Hat mir sehr imponiert. Also ich fand die Isla del Sol super schön. Copacabana, ja, das ist eigentlich eher so ein Backpacker-Ort. Hast du noch irgendwie Tipps rund um den Titicacasee? Vielleicht abseits dieser Touri-Gebiete oder dieser Backpacker-Burgen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da so eine, man kann es als Wanderung machen. Also man startet in Copacabana. Ja, das war jetzt, um zu Israel zu kommen oder auch einfach so als Wanderung. Und dann gehst du einfach, wanderst du nördlich an der Küste vom Titicaca, also an dem Seeufer entlang. Und dort siehst du dann sowas wie diese schwimmenden Inseln. Das ist auch eher eine Belustigung für Einheimische dann, aber schaut original aus, also warum nicht? Und kannst dann durch so ein paar so kleinere Ortschaften laufen und durch so einen Wald, ist sehr nett. Und von dort könntest du dann auch, wenn du Bock hast und wenn jetzt nicht zu viel Gepäck, oder man kann ja auch Gepäck zum Beispiel in Copacabana einlagern, von dort kann man dann auch auf die Isla del Sol übersetzen, sodass man diesen Weg eben nur einmal gehen muss. Also da gibt es dann in diesen lokalen Fischerdörfern Leute, die machen das dann für dich. Es gibt auch, im Lonely Planet steht auch einer, oder im Reiseführer deiner Wahl steht auch einer, der macht dann quasi sogar noch eine Tour draus. Der bringt dich dann noch zu so einer anderen Insel mittendrin, wo noch so eine Inka-Ruine steht oder so. Ist ein bisschen ein Schmarrn, aber macht auf jeden Fall Spaß. Und dann kann man eben von der Isla del Sol wieder nach Copacabana zurück und dann geht man keinen Weg zweimal. Das war jetzt so das, was wir da gemacht haben.
Ja, ich habe vielleicht auch noch einen ganz kleinen Tipp für Copacabana, weil viele werden da wirklich zugeschmissen mit Flyern von Restaurants und Bars. Es gibt unten an der Promenade, also der Hafenpromenade von Copacabana, gibt es so kleine, unscheinbare, die sehen aus wie so eine kleine Zeltstadt, gibt es so Restaurants, wo man super günstig auch dann Trucha, also zum Beispiel diese Forelle aus dem See essen kann. Und das so als kleiner Tipp auch nochmal vielleicht fürs Budget, weil da kostet ein Essen 20 Bolivianos, also umgerechnet 2,50 Euro. Und da kann man wirklich super essen. Ne? Ja, Flo, vielen Dank für dein Insiderwissen und deine ganzen Tipps zu Bolivien. Wie ich schon gesagt habe, du hast auch einen sehr, sehr bekannten und weitreichenden Blog und den werden wir später unten noch verlinken. Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge des South Traveler Podcast. Bis bald.